Gehen wir gleich zum nächsten Vortrag über. Professor Thomas Stamm-Kuhlmann muss sich universitätsöffentlich einfach nicht vorstellen. Wir kennen ihn alle. Er war schon an der früheren Debatte vor 7, 8 Jahren beteiligt, hat dazwischen einiges veröffentlicht zu dieser Frage, die uns schon seit langem bewegt, und wird uns jetzt seine Argumente auf dem neuesten Stand vortragen. Herr Stamm-Kuhlmann.
Ja, meine Damen und Herren, ich habe mir aus dieser langen Erfahrung der 10 Jahre, die das Ganze nun schon dauert, einfach mal einige der häufigsten Fragen, nicht? Einfach frequently asked questions sozusagen, aufgeschrieben, die immer wieder auftauchen und die mir auch zum Teil gestellt werden, wenn ich in der Stadt auch nur in der Apotheke ein Rezept einlösen möchte, dann wird, Sie haben doch gerade gesagt das oder steht in der Zeitung das und so weiter. Also ich versuche mal diese Fragen aufzugreifen und vielleicht dadurch also auch eben im Sinne des Wunsches der Kommission die Gesichtspunkte also zu gliedern und vielleicht auch also entscheidungsreif zu machen. Aber ich möchte eine Bemerkung vorweg schicken. Ich muss dazu Stellung nehmen, was also auf der Internetseite der studentischen Aktionskomitees Uni ohne Ahren steht. Da wird also unter anderem, das ist ja auch dann in die Ostsee-Zeitung gekommen, da wird unter anderem gesagt oder die Frage gestellt, wie könnte man denn jemals anfangen, das Dritte Reich in Greifswald aufzuarbeiten, wenn denn also ein Lobhudelei von Arndt also hier heute stattfände. Und da muss ich einfach sagen, wer das geschrieben hat, hat sich nicht informiert. Er hat nicht in die Festschrift hineingesehen, die 2006 erschienen ist, in der in den Fakultätsgeschichtsbeiträgen, also für jede der 4 Fakultäten, ausführlich das Dritte Reich behandelt wird. Ich habe selber fast ein Jahr lang meinen Hosenboden durchgewetzt im Archiv, um auch die so haarklein die Machenschaften auch von Nazis und Intriganten in dieser Universität aufzudecken. Ich habe auch schon angefangen, Intrigen aus der SED, vor allem aus den 50er Jahren, aufzuarbeiten. Das ist noch nicht abgeschlossen, aber das finden wir da zum Teil auch schon. Dass ich also nicht verstehen kann, wie man so eine Behauptung aufstellen kann. Ja. Da war es offenbar nicht bekannt, dass Herr Melges und die Germanisten zusammen eine Broschüre herausgebracht haben über die Bücherverbrennung am 10. März in Greifswald, die also auch längst vorliegt. Das heißt also, man kann dieser Universität überhaupt nicht unterstellen, sie hätte sich nicht mit ihrer Vergangenheit befasst. Das ist einfach unredlich. Zweitens muss man sagen, es gibt hier noch einen Punkt, der noch aufhellungsbedürftig wäre, und das, da lade ich jeden ein, Diplomarbeiten oder Magisterarbeiten oder Bachelorarbeiten zu verfassen. Das wäre die Frage, welchen Anteil hat die Studentenschaft an der nationalsozialistischen Machtübernahme in Greifswald gehabt. Wir haben hier eine der Universitäten, die mit den frühesten, wo die AStA und die Studentenschaften zum frühesten Zeitpunkt von Nazi-Studenten übernommen worden sind. Und diese Vorgänge und auch der Anteil der Burschenschaften daran sollte noch einmal aufgehellt werden. Und da lade ich herzlich zur Forschung ein. So viel zu diesem Thema. Warum wurde Arndt berühmt und warum wurde er 1933 geehrt? Das soll meine erste Frage sein. Und ich danke auch Herrn Tietz, weil er so vieles gesagt hat, dass ich jetzt nicht wiederholen muss. Deswegen also bewerte ich sozusagen die Fakten, ich trage sie gar nicht mehr vor. Ich bin, wenn wir also das Oeuvre von Arndt insgesamt würdigen wollen, das ist ja auch mit unser Anliegen, bin ich der Meinung, dass seine deutschlandweite Berühmtheit in der Tat sich auf die extrem hohen Auflagen seiner Flugschriften gründet, die ab 1812 veröffentlicht wurden. Das hat Karen Hagemann sehr gut nochmal nachgerechnet, wie hoch diese Auflagen und die Verbreitungsgrad gewesen sind. Auf die Popularität der Lieder, nicht, von denen wir hier hören, dass sie noch in manchen Kommerzbüchern stehen. Und dann auch auf den Slogan der Rhein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze, der 1919 einfach nochmal in der Besorgnis, dass Frankreich das linke Rheinufer abtrennen könnte, noch einmal aufgeweckt wurde. Und in diesem Zusammenhang sind auch die Vorgänge in Bonn zu sehen, wo dann eben dieser Satz eben auch auf dem alten Zoll, also auf dem Denkmal am Rheinufer, angebracht wurde, zusammen mit 2 Kanonen aus dem 1870er Krieg. Ja, also das ist so diese Kombination, die man eben damals auch liebte und auch 1919 noch liebte. Aber die Angst, dass Rheinland könnte abgetrennt werden, war 1919 sehr groß. Das hat Arndt noch mal wieder frisch belebt, denke ich. Was ich sagen will ist, also diese Popularität hängt natürlich auch mit der mit der Zugkraft dieser Texte zusammen. Und ich würde Arndt schon eine große Beredsamkeit zusprechen, auch in seinen theoretischen Texten. Also die Popularität gründet sich aber weniger oder überhaupt nicht auf die Schrift gegen die Leibeigenschaft oder auf die erziehungswissenschaftlichen Schriften oder die Ethnographie oder all das, was er noch verfasst hat. Das war jedenfalls nicht 1933 entscheidungsleitend, als hier die Entscheidung über den Antrag fiel, ja, den Namen sich zu erbitten. So muss man ja sagen, die Uni hat hier die Initiative ergriffen. Das ist auch nicht ganz richtig. Das steht auf der Internetseite, glaube ich, der Gesellschaft der Freunde und Förderer. Es sei die Initiative von Hermann Göring gewesen. Das ist natürlich nicht richtig. Hermann Göring gewährte und die Uni beantragte. So herum ging es. Also bleiben wir gleich bei der Leibeigenschaft, weil das sozusagen chronologisch in Arndts Lebensgeschichte mit am Anfang steht. Können wir feststellen, dass Peter Blickle, einer der Historiker, die sich mit den frühmodernen Agrarverhältnissen besonders beschäftigt haben, Arndt bescheinigt, dass er wie kein anderer, also vor ihm mit Originalität und stilistischem Furor, diese Auseinandersetzung betrieben hat. Er hat also gegen die Verhältnisse eben leidenschaftlich Stellung genommen und damit vielleicht einen rhetorischen Schwung gehabt, den die anderen, wie Herr Tietz sagte, eben eher ökonomischen Theoretiker von Adam Smith angefangen über Freiheit von Stein und andere vielleicht nicht gehabt haben. Dennoch ist festzuhalten, dass die Auseinandersetzung mit der Leibeigenschaft in Europa eben Gemeingut war um 1800 und das war sozusagen der Zeitgeist und ich habe schon mal bei anderer Gelegenheit erzählt, dass ja auch in Kiel eine ähnliche Debatte geführt wurde, wo es auch Professoren gab, die gegen die Leibeigenschaft geschrieben haben. Nach denen ist die Universität Kiel bis heute nicht benannt. Sie hat natürlich auch einen anderen Namen nach ihrem Stifter, dem Herzog. Das heißt also, man müsste es insofern relativieren. Und es wird auch ein bisschen Romantik getrieben, wenn man den sozialen Aufstieg Ernst Moritz Arndt sich anschaut. Es ist richtig, dass der Vater in der Kindheit noch leibeigen war. Aber eben als Arndt dann eben in Groß-Schoritz aufwuchs, und da hoffe ich, dass ich jetzt das richtig sage, sonst muss Herr Tietz mich korrigieren, ist er schon im Herrenhaus aufgewachsen und nicht mehr in einer Bauernkarte. Ja? Und ihn also als Bauernsohn hinzustellen, da könnten wir eher über Johann Gottlieb Fichte sprechen, der in der Tat nur deswegen studieren durfte, weil dem Gutsherrn aufgefallen war, dass er so gut die Predigt nacherzählen konnte, hätte uns nicht einmal die Schule besuchen dürfen. Das war wirklich ein armer Bauern- oder Häuslersohn aus Sachsen. Dagegen, also Arndt war eben der Sohn eines sozialen Aufsteigers und sein Vater konnte ihm die Ausbildung eben finanzieren. Das müssen wir schon mal der Gerechtigkeit halber sagen. Antisemitismus, gehen wir gleich dazu über, um also sozusagen die Punkte abzuarbeiten, die auch jetzt in den Angriffen gegen Arndt im Mittelpunkt stehen. Zunächst einmal, ich halte es für müßig, einen Streit darüber anzufangen, ob man das Wort verwenden darf. Die Geschichtsschreibung hat sich angewöhnt, von Frühantisemitismus zu sprechen, schon für die Zeit um 1800. Und da könnte ich also jetzt Helmut Berding nennen oder andere, der auch schon hier war, den wir schon aus diesem Grund hierher eingeladen hatten und der hier gesprochen hat. Das ist veröffentlicht in den Universitätsreden. Und man muss konstatieren, dass ein großer Teil der deutschen Frühliberalen eben diesen antisemitischen Einschlag hatte. Ja, ein großer Teil. Das ist einfach gar keine Frage. Ob das nun Antijudaismus oder Antisemitismus ist, das halte ich, wie gesagt, für Haarspalterei, die dazu dienen kann, die Brisanz der Sache zu vertuschen. Ja, also wenn man dann sagt, ja, 1879 kam das Wort erst auf, na gut, es gibt auch etwas avant la lettre. Ja. Und der Antisemitismus ist sicherlich nicht das Zentrum von Arndts Denken, sondern er ist eher peripher, aber er ergibt sich schlüssig aus der insgesamt xenophoben Haltung, die Arndt eben sein Leben lang vertreten hat, oder nicht sein Leben lang, vielleicht in der zweiten Hälfte seines Lebens vertreten hat, bin ich da vorsichtiger, und eben seinem Nationsbegriff. Er hat einen essentialistischen Nationsbegriff, das heißt, es gibt sozusagen das Wesen, das ist nicht des Deutschen, das wird dann auch definiert nach Sprache oder auch nach Abstammung. Da spielt dann eben die Biologie hinein. Und da ist dann eben die Angst vor der Verbastardung, ja, oder Bastardierung sehr groß, der Ausdruck, den verwendet er ja auch. Und da werden also die Juden deswegen auch von ihm genannt, weil er eben fürchtet, dass sie also eben dieses deutsche, wie soll ich mich ausdrücken, Erbgut verändern könnten, verfälschen könnten. Und er sagt sogar an einer Stelle in der Schrift aus der Zeit für die Zeit, dass es sogar im Grunde eine nicht hinnehmbare Belastung für die deutsche Nation war, dass sie überhaupt die Hugenotten aufgenommen hat. Schon das war eigentlich schon zu viel. Also es ist also ein Reinheitsdenken, ja, ein Reinheitsdenken, ein Purismus, der eben gegen Vermischung ist, was natürlich in einer Zeit problematisch ist, wo wir ein Einwanderungsgesetz haben und eine Einwanderungsnation geworden sind. Man hat natürlich jetzt gesagt, das ist doch Zeitgeist, ja, und da haben eben alle so geredet. Und was hat das denn schon zu sagen? Das ist natürlich ein Argument, das sich selbst richtet, ja. Also Hitler war auch ein Kind seiner Zeit. Also das heißt überhaupt nichts. Alternativen zum Judenhass gab es natürlich zur Zeit Arns, genauso wie zur Zeit Hitlers. Es war nie allgemein vorherrschendes Weltbild, so wie man meinte, dass man für die Todesstrafe sein müsste, ja, oder in etwa in dem Sinn. Schließlich ist Lessings Nathan veröffentlicht worden, als Arn 10 Jahre alt war, ja. Und Lessings Nathan war ein bekanntes Werk. Lessing war ein bekannter Dichter. Die ganze aufklärerische Debatte über die Judenemanzipation, also warum sind die Juden so, wie sie sind, Christian Wilhelm Doe und anderes, fällt in Arns Jugend, ja. Das heißt also, er war natürlich damit vertraut. Und es ist ja gerade schon die Kehrtwendung gegen die Aufklärung, die sich in dieser judenfeindlichen Einstellung vieler Frühliberaler des frühen 19. Jahrhunderts eben zeigt. Ja, man lehnt die Aufklärung ab. Nun sagt man, auch Luther war ein Jugendfeind. Das habe ich also jetzt, ich war vor 3 Tagen in Wismar, da habe ich das erstmal wieder gehört. Ja, die haben auch ihr eigenes Problem. Das ist mit Herrn Frege. Das ist natürlich eine Frage des Werturteils, nicht? Wir müssen die Lebensleistungen aufwiegen. Was bleibt von Luthers Lebensleistung übrig, wenn man seine Judenfeindschaft sozusagen abzieht? Und was bleibt von Arndt übrig, wenn man die Lebensleistung abzieht? Das bitte ich Sie, also das muss Ihnen jeder selber gewichten. Es ist richtig, dass die Lieder und Texte, vor allem dieses Blutrünstige, nur zu verstehen sind vor dem Hintergrund der Befreiungskriege. Und natürlich hat das deutsche Volk wie jedes andere Volk auf der Welt ein Recht, einen nationalen Befreiungskrieg zu führen. Das ist doch völlig klar. Also würde ich unterscheiden, ich würde eine Zäsur machen zwischen den Befreiungskriegen, also bis 1815 und der Zeit danach. Was danach eben auffällt, ist, dass Ernst Moritz Arndt der Meinung ist, der Hass muss dauerhaft zwischen den Völkern gestiftet werden. Das ist also sein Anliegen. Es müsste an fremde, nachfolgende Generationen weitergegeben werden. Ja, der Hass muss also sozusagen verewigt werden. Und ich habe mich dann auch gefragt, was das, wenn man da jahrelang drüber brütet, was das eigentlich bedeutet. Ich dachte, das ist vielleicht auch nur metaphorisch gemeint. Und er wollte auch nicht den nächsten Franzosen, der ihm 1830 über den Weg läuft, nun am Wickel packen und aus dem Land werfen oder verprügeln. Das hat er sicherlich nicht vorgehabt, sondern es macht sein, dass es eben auf ankam, im Sinne dieses Reinheitsdenkens eben diese Trennschärfe zu betonen. Gleichwohl ist es natürlich hochproblematisch, wenn eben er, und da komme ich nachher nochmal drauf, was Wissenschafts-Etwas angeht, er das nicht klar macht, was er damit eigentlich meint. Ja, was ist mit diesem Hass eigentlich gemeint? Es gab in Greifswald Kosegarten, der zum Beispiel einen völlig anderen Standpunkt eingenommen hat, versöhnlicheren Standpunkt gegenüber Frankreich eingenommen und gesagt, wenn die Franzosen vertrieben sind, können wir wieder Frieden mit ihnen schließen, dann ist es vorbei. Goethe hat genauso gedacht. Oder, ich zitiere mal aus einer Rede von Philipp Jakob Siegenpfeifer auf dem Hambacher Fest 1832. Es lebe das Freie, das einige Deutschland. Also es geht in diesen Liberalen natürlich genauso um Einheit und Freiheit wie Arndt. Hoch leben die Polen, der deutschen Verbündete. Das hat Arndt nicht so gesehen, hat die Polen als ein Unglück betrachtet. Hoch leben die Franken, der deutschen Brüder, die unsere Nationalität und Selbstständigkeit achten. Da ist natürlich eine kleine Bedingung drin. Falls sie unsere Nationalität und Selbstständigkeit achten, nicht, meint Siegenpfeifer, sollen sie hochleben. Er weiß, dass sie es ja lange Zeit nicht gemacht haben. Hoch lebe jedes Volk, das seine Ketten bricht und mit uns den Bund der Freiheit schwört. Vaterland, Volkshoheit, Völkerbund hoch. Also eine Trias, nicht? Erstmal muss das Vaterland befreit werden, dann müssen wir Volkshoheit im Sinne von Volkssouveränität haben, dann können die freien Völker sich zusammenschließen. Das war das Konzept, sagen wir mal, der Linksliberalen des Vormärz. Und so hätte Arndt natürlich auch reden können. Er musste also nicht den Hass dauerhaft verfestigen. Sie sehen, es geht anders. Dass er nicht auf dem Hambacher Fest war, ist wahrscheinlich nicht seine Schuld. Das war wahrscheinlich an der preußischen Geheimpolizei. Ja? Also das wissen wir jetzt. Ich habe es nicht nachgeprüft. Er hätte wahrscheinlich Bonn nicht verlassen dürfen, um dahin zu fahren. Also, man kann also eben, wie gesagt, diesen Nationsbegriff unterschiedlich auslegen und kann das, also wir müssen da einfach die zeitlichen Abfolgen berücksichtigen. Dann bin ich auch oft gefragt worden, bei meinen Apotheken besuchen, ja, wenn das so war mit dem Nationalismus und dem Chauvinismus, warum ist das denn in der DDR nicht aufgefallen? Hätte doch die DDR dann merken und unterbinden müssen. Ich glaube, da müssen wir uns eben von der Antifaschismus-Legende der DDR verabschieden. Es ist nur eine Tatsache, dass die SED eine ganze Anzahl ehemaliger NSDAP-Mitglieder aufgenommen hat, schon gleich 45, gleich 46, 47. Also es war ein Teil der Entnazifizierung, man konnte sich auf diese Weise entnazifizieren. Mindestens zwei Greifswalder Rektoren der Nachkriegszeit waren Nazis. Ich nenne hier die Namen, Bayer und Wehrli. Ja? Der eine war NSDAP-Mitglied und der andere war Förderungsmitglied der SS. Und die haben das auch angegeben, das steht in den Fragebögen, das können wir alles im Archiv angucken. Also die SED wusste das und trotzdem dachte, das stört uns nicht. Mit Hilfe von Arndt konnte man Adenauer diffamieren, den rheinischen Separatisten. Arndts Stimmungsmache gegen den Kosmopolitismus passte gut in die Verurteilung des Kosmopolitismus durch Stalin und auch durch die SED. Ich sage nicht, dass die Greifswalder Professoren, die 54 den Namen wieder aufleben ließen, diese Motive hatten. Das können wir, dafür haben wir auch gar nicht genügend Quellen, sondern es könnte durchaus anders sein. Aber es erklärt, warum die nicht auf Widerstand gestoßen sind. Warum die SED also gesagt hat, ja, könnt ihr machen, nicht? Der kriegt den Namen wieder. Wie muss man den Rang Arndts als Wissenschaftler bewerten? Ich beziehe mich auf die Verfassungsgeschichte von Ernst Rudolf Huber. Da wird Arndt eingereiht, sozusagen Teil einer Gruppe der Vormärzliberalen. Friedrich Christoph Dahlmann, Karl Theodor Welcker, Georg Gottfried Gavinus, Jakob und Wilhelm Grimm, Georg Beseler. Nicht mit diesen Personen war er zusammen in der Paulskirche, sagt selbst, ich war kein Politikmacher mehr, die Gründe haben wir von Herrn Tietz gehört. Nun, das waren alles Universitätsprofessoren. Wie Sie merken, ist keine Universität nach ihnen benannt, auch Freiburg ist nicht nach Karl Theodor Welcker benannt, der auch Suspendierung vom Amt und Schikanen hat hinnehmen müssen aufgrund seiner Tätigkeit als Abgeordneter in der im Badischen Landtag. Und insofern ist Arndt also auch dadurch sozusagen relativiert. Sie können also selber, die Kundigen kennen diese Namen, Sie können sozusagen die Dimensionen etwa abschätzen, was das bedeutet. Es ist richtig, wenn es gesagt wird, dass Arndt erziehungstheoretische Schriften verfasst hat, die man ihm auch zugutehalten muss, dann muss ich sagen, sie sind mir nie als bedeutende Beiträge zur Pädagogik um 1800 aufgefallen. Also man kann sie wohl kaum mit Baselow, Salzmann, Pestalozzi vergleichen, von Rousseau oder Humboldt zu schweigen. Und über die Völkerkunde will ich nicht viel sagen. Einige der rassischen Klischees sind hässlich, die man dort findet. Sie sind natürlich andererseits auch durchaus häufig in dieser Zeit, wo man sich mit den Entdeckungsreisen und den Völkern in Übersee beschäftigt. Aber er hat sicherlich also als für die Methodengeschichte der Völkerkunde keine Rolle gespielt. Spricht es gegen Arndt, dass er Monarchist war? Ja, da hat Herr Tietz schon einiges zu gesagt. Gervinus, den wir gerade kennenlernen, einer der Göttinger Sieben, hat geschrieben, der Grundgegensatz des 19. Jahrhunderts ist nicht jener zwischen Demokratie und Monarchie, sondern zwischen Demokratie und Aristokratie. Und es gibt durchaus diese Idee, dass man dass das Volk sich mit dem König gegen den Adel verbünden kann. Das haben sie also durchaus als eine Fantasie, auch der Liberalen zum Teil. Und die Mehrheit der Nationalversammlung hat ja für die Erbmonarchie in Deutschland gestimmt, also in der Paulskirche meine ich jetzt, aus zwei Gründen. Viele hatten Angst vor der Roten Republik, das meinten sie, das wäre die Pöbelherrschaft und dagegen sollte die Monarchie schützen. Und es gab auch einen parlamentarischen Kuhhandel. Man hätte keine Mehrheit für die Verfassung bekommen, wenn man nicht, also hier einige Linke, die eigentlich keine Monarchisten waren, gesagt hätten, na gut, dann lassen wir das, nehmen wir das in Kauf, die Monarchie in Kauf, damit wir dafür dann wenigstens einige andere Errungenschaften bekommen, zum Beispiel auch ein Vetorecht, mit dem man den König hätte aushebeln können. Den Kaiser, Entschuldigung, der ja vorgesehen. Das heißt also, im Verständnis des 19. Jahrhunderts kann ein Monarchist durchaus ein Demokrat sein. Können wir in Arndt ein Vorbild für die Tugenden sehen, die ein Wissenschaftler und ein Akademiker von heute benötigen? Also nehmen wir mal an, nicht? Wir haben einen Namenspatron als Vorbild. Das ist vielleicht auch ein Motiv. Nach meinem Empfinden sind wichtige Tugenden eines Wissenschaftlers Wahrhaftigkeit, Skepsis, Bedächtigkeit, methodische Gründlichkeit und gesellschaftliches Verantwortungsgefühl. Wenn ich diese Forschertugenden heranziehe, muss ich sagen, Arndt erscheint mir nicht als Forscher, sondern als Propagandist. Und ich habe ja schon gesagt, es fällt mir auf, dass er gegenüber den negativen Folgen seiner Hassidee seltsam gleichgültig war. Er rechtfertigt sich an einer Stelle damit, auch Jesus hätte schließlich gehasst. Und da wird es für mich dann ganz problematisch, weil ich das nicht verstehe. Sagte auch Ian Paisley mal, der irische Nationalistenführer, Jesus habe ja das Schwert bringen wollen. Ja, das wären also Fragen, die für uns die wichtigsten sein sollten. Die weiteren Fragen, also etwa nach dem Image-Schaden, das ist ja, die kommt darauf an, wie wir jetzt weiter verfahren. Ich bin gleich zu fertig, ja. Also ich glaube, der war bisher gering. Das hängt davon ab, wie wir jetzt die Debatte weiter abwickeln, ob wir uns jetzt in einer Art, die Uni sich in einer Art von Trotz oder die Gegenregion in einer Art von Trotz vertieft. Die Identität der Universität ist meiner Meinung nach nicht vom Namen abhängig. 70 Jahre sind zwischen 1456 und heute wenig. Die wichtigsten Universitäten heißen Universität Rostock, Universität Leipzig, sind aus dem selben Jahrhundert wie unsere, University of Chicago, University of Oxford, Université de Paris. Keine dieser Universitäten braucht einen Namenspatron. Und schon unser Rektor Mädelmann hat ausgeführt, Greifswald ist die Marke. Und deswegen würde ich auch davor warnen, einen anderen Namen zu suchen, falls man sich entscheidet, den Namen abzulegen. Ich würde sagen, Universität Greifswald reicht völlig aus. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Stamm-Kullmann, auch für Ihre Zeitdisziplin. Das klappt wunderbar.